Talk mit Tees.
Ich gehe nicht durch die Straße und denke, oh, mein Name ist Nicole Jäger und ich bin erfolgreich. Das habe ich nie. Ich sehe aus, wie ich aussehe und mache, was ich mache und ich kriege echt viel ab. Und wenn du dein halbes Leben als wandelnde Zielscheibe durch die Gegend läufst, hast du mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Dann hat mein engster Vertrauter, bester Freund und Manager, auch heute noch, damals den schönen Satz geprägt, ich zitiere ihn an dieser Stelle sehr, sehr gerne. Das ist ja stinklangweilig, niemand möchte eine fette Lesen sehen, du musst das performen. Ich behaupte ja, ohne Humor würde ich heute nicht mehr leben, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn dich jemand hässlich findet, dann ist das doch sein Problem. Also tut mir ja leid für dich, wenn du ein Problem hast, ist ja dein Problem, ist ja nicht meins.
Mein Name ist Christian Thees und ich freue mich ja immer über Gäste, die mit ihrer Offenheit auch anderen helfen. Heute ist mein Gast Nicole Jäger, Autorin und Comedian. Ich kenne sie noch nicht so lange, aber als ich sie das erste Mal auf YouTube entdeckt habe, da fand ich sie extrem lustig und beeindruckend vor allem, weil sie ganz offensichtlich über Dinge spricht, über die man nicht so gerne spricht. So hat Nicole auch ihr eigenes Gewicht auf der Bühne zum Thema gemacht. Sie selber hat ja mal 300 Kilo gewogen und dann aber auch knapp 150 Kilo abgenommen. Es war ein ganz wunderbares Gespräch. Mich hat es wahnsinnig beeindruckt, mit welcher Offenheit sie über ihre Geschichte und ihren Weg spricht und damit auch wirklich so vielen Menschen hilft. Ob es um Selbstbewusstsein geht, Selbstwahrnehmung, Hass im Netz und davon hat sie ja so einiges abbekommen. Da ist so viel Intelligentes dabei, das uns wirklich allen hilft und nicht nur denjenigen zum Beispiel, die mit ihrem eigenen Körper unzufrieden sind. Eine ganz schöne Begegnung war das mit Nicole Jäger für diesen Talk mit Tees.
Ein Podcast von SWR3.
Nicole Jäger ist da.
Hallo. Hallo.
Moin, moin. So, vielseitige Stand-up-Comedian, Buchautorin. Das erste Buch war damals Die Fettlöserin. Nicht direkt perfekt, kam dann Unkaputtbar. Herzlich willkommen, ahoi.
Ja, vielen Dank, hallo.
Hör mal, bei dir in der Heimat hier in Hamburg.
Am ersten richtigen Sonntag, wenn man ehrlich ist. Es ist sonnig. Jetzt gerade nicht so richtig, ne? Aber es ist eigentlich, viel Sonne hatten wir noch nicht.
Ich habe gehört, Ende Januar gab es schon mal einen sonnigen Tag.
Ja, einen halben, ehrlich gesagt. Aber heute sind wir mit Sonne aufgestanden.
Guck mal, besser geht das doch nicht. So, auf jeden Fall, du konntest zu Hause übernachten, vergangene Nacht, was ja immer schön ist. Du musstest nicht dein Reiseschwein mitnehmen.
Ja, das stimmt. Mein Reiseschwein durfte auch zu Hause schlafen. Du bist auch sehr glücklich drüber.
Wie alt ist das Reiseschwein?
Ah, ich glaube jetzt ungefähr 2-3 Jahre.
Das ist ja noch gar nicht lang.
Das ist noch gar nicht so alt, das stimmt.
Das ist ja noch gar nicht so totgekuschelt.
Na, es ist schon sehr zerkuschelt, weil es muss ja immer mit. Also es ist ja bei mir zu Hause natürlich, aber auch in jedem Hotel und jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, kommt ja Kuschelschwein mit. Und es war schon in Spanien und in Frankreich und sonst wo. Also es hat schon sehr viel gesehen und so sieht es auch aus. Es ist ein Rock'n'Roll-Schwein, muss man sagen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann mal der Name einer Tour wird.
Rock'n'Roll-Schwein?
Ja.
Ja, vielleicht.
Und dann wirst du dich an diesen Moment zurückerinnern. Moment, wer hatte die Idee nochmal?
Dann kriegst du Tantieme, ne?
Nein, ich verschenke das so hin.
Oh,
das ist mir völlig egal. Ja, du bist gerade aus Malle zurück. Also du bist gut erholt.
Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie auf Mallorca gewesen.
Ach.
Nee.
Na gut. Ich war einmal da.
Also, ja? Nee, ja, ich habe das Gefühl, ich bin der einzige Deutsche, der noch nie da war. Aber Spanien, Festland.
Nicole, auf jeden Fall unterwegs mit dem aktuellen Programm auch. Die Walküre. Da ist immer so die Frage, wird es Walküre oder wird es Walküre ausgesprochen?
Walküre, nicht Wal. Betonung liegt auf Walküre, ja. Also auf den L dann hinterher, nicht das A.
Ich hatte mal, glaube ich, in Bayreuth bei den Wagner Festspielen diese Diskussion.
Echt?
Ja, weil er sagt über die Walküre.
Oh, okay. Nee, in meinem Kopf ist es Walküre.
Humor ist eine wunderbare Waffe. Wann hast du das erste Mal in deinem Leben gemerkt?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, weil ich kann mich an keine Zeit zurückerinnern, in der Humor nicht maßgeblicher Teil meines Lebens war. So, das war schon immer, also ich behaupte ja, ohne Humor würde ich heute nicht mehr leben. Da bin ich mir ziemlich sicher, so, also Humor rettet mein Leben. Und ich war als Kind schon, glaube ich.
Womit hast du die Leute zum Lachen gebracht als Kind?
Mit Selbstironie.
Ah.
Ich glaube, das ist auch die, ich finde immer, die schönste Form von Humor ist, über sich selber lachen zu können.
Ja.
So, und du hast ja in der Comedy sowieso als Stand-Up-Comedian immer die Wahl. Du kannst ja zwei Perspektiven dir aussuchen. Entweder ich bin der Normale hier und alle anderen sind die Idioten oder ich bin der Idiot und alle anderen sind normal. Ersteres ist unsympathisch. Also sprichst du immer von dir als der Vollidiot, weil das ist die einzige richtige Legitimation, die du hast, ist über dich wirklich zu sagen, pass auf, ich bin der totale Vollidiot und ich erzähle euch jetzt auch warum. Und wahrscheinlich seid ihr es auch, weil Menschen connecten ja an solchen Stellen. Aber das dürft ihr euch dann aussuchen. Ihr müsst euch den Schuh nicht anziehen, aber ihr könnt. Und wenn ihr euch den Schuh anzieht, dann müsst ihr drin tanzen, Cinderella. So.
Es ist aber interessant, dass als Kind schon Selbstironie bei dir ausgeprägt war. Inwiefern denn? Was war die Selbstironie als Kind?
Ich habe, es war schon immer so, tatsächlich auch sehr, sehr, sehr früh schon, dass ich in vielen Dingen, die nicht so toll waren, immer versucht habe, ein bisschen das Positive rauszuarbeiten, und zwar nicht im Kalenderspruch-Sinn, sondern eher im, was ist denn hieran noch lustig? So, also ich habe festgestellt, irgendwie das zu lachen und andere Menschen zum Lachen zu bringen, mich im Leben deutlich weitergebracht hat, als es alles immer viel, viel zu ernst zu nehmen. Weil das Leben an sich ist ja auch ohne das Monomein dazutun, ist das Leben an sich ja schon hart, so teilweise, und hat einen richtig harten linken Haken. Da braucht es mich nicht zu, um das auch noch zu verbalisieren und zu sagen, das ist übrigens auch ganz schön schlimm, schlimm, schlimm alles. So, sondern ich glaube, das zu lachen und das Humoristische in Dingen zu sehen, das war mir schon immer ein bisschen eigen. Wo das genau herkommt, kann ich dir aber nicht sagen.
Also ich meine, heute bist du natürlich, sag ich mal, hast du eine Geschichte, dass man dich auch für deinen Körper angegangen hat, und das ist heute Teil deiner Selbstironie, deines Programms auf der Bühne. Als Kind war ja aber das kein Thema in dem Sinne. Deswegen frage ich mich gerade, Selbstironie als Kind? Ich meine, ich hatte zum Beispiel früher einfach Segelohren. Und zwar richtig 90%. Meine Freunde haben zu mir gesagt, wenn wir so schwimmen waren im See, du siehst aus wie ein Topf mit zwei Henkeln. Und deswegen hatte ich aber immer lange Haare. Und das war nicht so schlimm. Als ich zur Bundeswehr musste dann, habe ich mir die anoperieren lassen. Das ist übrigens sehr schön, um dir auch mal ein bisschen Freude zu machen. Die Krankenkasse musste ja sozusagen das medizinisch begutachten und einfach damit die Krankenkasse, nein, also der Arzt musste das begutachten, damit die Krankenkasse das auch zahlt, und die brauchten so eine Indikation. Und der Arzt hat draufgeschrieben, groteskes Aussehen.
Oh, wie schön.
Oder?
Wie schön, so gut fürs Ego, oder?
Ja, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Meine Mutter hat es mir nur später erzählt, und die war aber empört. Die meinte, ja, also so weit hätte er jetzt auch nicht gehen müssen. Ich mache auf jeden Fall meinen Freunden damit immer große, große Freude mit dieser Geschichte. Groteskes Aussehen. Es ist schon eine harte Formulierung,
es
oder?
Es ist hart, ja.
Aber ich kann mich nicht erinnern, und ich bin auch eher so der fröhliche Typ gewesen mein Leben lang, trotz dieser wirklich krassen Segelohren. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich darüber mit Selbstironie gesprochen hätte. Ich habe es natürlich immer versucht zu verstecken.
Ja, nee, also das war in meinem Fall, ich war auch schon immer ein sehr großes Kind. Ich war früh auch schon immer ein bisschen mehr. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, an dem ich nicht der Außenseiter war, aus unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Und ich war kein, das ist nämlich das Spannende, ich war kein fröhliches Kind. Ich war nicht derjenige, der immer fröhlich ist. Ich bin, solange ich mich daran zurückerinnern kann, eher ein melancholischer Mensch. Und auch eher, war auch häufig, auch in meiner Jugend, eher so diese richtig traurige Ecke eher quasi. Und Humor ist aber etwas gewesen, das mich immer, das war mein Mittel der Kommunikation. Also auch nicht nur Selbstironie, sondern Ironie im Eigentlichen. Das kommt auch ein bisschen von meinem Vater, der kommuniziert auch mit viel Ironie. Das heißt, ich musste das auch lernen, um meinen Vater zu verstehen. Und später habe ich sehr viel Heil darin gefunden, und das ist bis heute geblieben. Und heute ist es mein Beruf, Menschen zum Lachen zu bringen, weil das teilweise ich diese Fröhlichkeit nicht empfunden habe, aber durch andere spiegeln konnte. Und das war schon sehr, sehr, sehr früh so. Und ich immer versucht habe, dass, wenn ich mich nicht gut fühle und ich das bei anderen festgestellt habe, dass das auch so ist, das bei denen zu ändern, weil ich es bei mir nicht ändern konnte. Das war schon sehr, sehr, sehr früh so tatsächlich.
Konntest du gut parodieren? Das ist ja so der Klassiker in der Klasse, wenn man dann Lehrer oder so parodiert. Konntest du das?
Überhaupt nicht. Bis zum heutigen Tag Parodie gar nicht. Ich finde das sehr bewundernswert, wenn man das kann. Ich kann weder Stimmen imitieren, noch kann ich Leute parodieren. Überhaupt nicht. Gar nicht mein Talent.
Aber wie warst du lustig früher? Hast du Witze von Fips Asmussen erzählt?
Nee, Witze erzählen finde ich auch nicht witzig.
Finde ich auch nicht witzig. Was war denn witzig in deinem Leben?
Ja, Ironie an sich ist lustig. Ja. Ne? Und Humor ist ja wahnsinnig viel mehr als Witze erzählen. Also Comedians und Witze erzählen ja immer wir meistens gar nichts miteinander zu. Ich kann zwei Witze vielleicht und keiner davon ist lustig. So, also das ist es nicht. Nein, aber halt meistens ist es Spontanität und Situationskomik.
Und daran erinnert man sich später nicht mehr. Oder erinnerst du dich an eine Situation aus der Kindheit? Und ich bin glücklich.
Also ehrlich gesagt, nee. Also so spezifisch kann ich das nicht festmachen. Das ist ein bisschen so, als wenn du sagen würdest, der ist witzig, weil der ist immer witzig. Weißt du, was ich meine? Jeder von uns hat ja Freunde, die irgendwie lustiger sind als andere Freunde und man sich immer fragt, warum eigentlich? Ja, der ist halt witzig.
Der ist halt witzig, Mann. Was willst du?
Was willst du machen? Ja,
so. Was willst du machen? Wann bist du auf die Bühne überhaupt gekommen? Zum allerersten Mal? Wann hat sich das als Beruf oder auch als Hobby abgezeichnet?
Also zum allerersten Mal.
Ich muss kurz fragen. Also ich weiß, du warst Ernährungsberaterin.
Das stimmt.
Das hast du gelernt und von da ging es ja so richtig auf die Bühne dann. Mhm. Oder vorher auch schon?
Also es kommt darauf an, wovon wir... Also das erste Mal auf der Bühne war ich im Alter von 5 Jahren. Ich möchte es mal kurz erwähnen. Da war ich nämlich die Großmutter in Rotkäppchen und der böse Wolf. Das war das allererste Theaterstück.
Mit Text.
Und allem drum und dran. Und das war das erste Mal. So, dann habe ich meine ganze Jugend über viel Theater gespielt und so und semi-professionell auch. Und dann, es war aber nie der Plan, auf die Bühne zu gehen, ehrlich.
Nur nicht die Julia wahrscheinlich.
Nee, die Julia natürlich.
Dafür warst du zu groß dafür einfach.
In beide Richtungen.
Ja.
Also dreidimensional vielleicht auch sogar zu groß. Mhm. Nee, das nicht. Aber es kam mit der Bühne, kam mit dem ersten Buch. Also ich habe die Fettlöserin geschrieben, das ist ja sehr überraschend ein Riesenerfolg geworden. So, es war irgendwie über 40 Wochen in den Top 10 der Bestenliste und so.
Und es war wirklich überraschend? Hat es den Verlag auch überrascht?
Ja, sehr. Also es war so, ich habe, die kamen ja auf mich zu und haben gesagt, Mensch, schreib doch mal die Geschichte auf. Und ich habe gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall, das ist ja Quatsch.
Woher kannten die dich?
Ich schätze mal von einer ZDF-Dokumentation damals. Die lief zu meinem Beruf quasi, die haben das dokumentiert. Das lief auch sehr gut und auch sehr quotenstabil, also es war super. Und dann haben sie es, glaube ich, gesehen. Und ich habe auch geblockt damals, also ich habe geschrieben und da haben sie eine Schreibprobe, glaube ich, einfach gesehen gehabt. Und dann kamen sie auf mich zu und haben gesagt, schreib das Buch und ich habe gesagt, mach ich auf keinen Fall. Und dann habe ich es gemacht und das erschien und dann wurde das ein irgendwie Riesenerfolg für X, also über eine ewig lange Zeit, ist auch immer noch, es verkauft sich immer noch. Ich bin auch sehr glücklich drüber. Und dann hat Rowohlt damals gesagt, Mensch, pass mal auf, du musst auf Lesereise gehen, das wäre ja super. Und dann hat mein engster Vertrauter, bester Freund und Manager, auch heute noch, damals den schönen Satz geprägt, ich zitiere ihn an dieser Stelle sehr, sehr gerne. Das ist ja stinklangweilig, niemand möchte eine fette Lesen sehen, du musst das performen. Und ja, er hat es genauso gesagt.
Und er sitzt ja übrigens hinter mir und er wehrt sich nicht. Er hebt nur den Daumen.
Weil die Geschichte halt auch stimmt. So, und dann haben wir, dann hat man uns gesagt, pass mal auf, wenn ihr irgendwie auf die Bühne wollt, könnt ihr machen, aber plant mal so 5 Jahre ein vor dem ersten Bühnenarrangement, also fangt früh an, euch drum zu kümmern. Haben wir gesagt, ja gut, komm, die Schnapsidee, mal gucken, was wird in 5 Jahren, das ist ja noch so lang hin. Ne? So, und Marc hat sich dann angefangen, darum zu kümmern und hat er mich angerufen. Ich saß noch in Schottland. Ich habe das erste Buch in Schottland geschrieben und saß da noch und wollte gerade nach Hause fliegen. Und dann meinte er so, pass mal auf, du hast ja noch eine Woche Zeit, fang doch mal an, dein Bühnenprogramm zu schreiben. Das war ungefähr im September, müsste das gewesen sein. Ja. Sagte, du hast im Januar Premiere.
Und hattest du richtig Bock drauf?
Ich hatte vor allen Dingen Todesangst. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie Stand-up-Comedy gemacht. Ich habe noch nie ein Programm geschrieben. Ich habe noch nie Solo auf einer Bühne geschrieben. Also ich habe das alles noch nie gemacht und dachte so, wie jetzt? Willst du mich verarschen? Also mal ehrlich, das ist doch nicht dein Ernst. So, und dann haben wir es aber durchgezogen bei so todsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit und haben gestartet dann 2016 im Januar in Bonn ausverkauft. Bumsvolle Hütte, also so voll, dass die Leute standen.
Mit Lesung oder ohne Lesung? Kompletter Stand-up?
Nee, auch tatsächlich teilweise Lesung noch dabei.
Was ja geil ist, dann kann man sich immer an dem Buch festhalten.
Ja, das war ja auch die Idee, ehrlich gesagt. Es war auch die Idee zu sagen, oh Gott, wenn ich das hier völlig verreiße, dann kann ich wenigstens zwischendrin mich mein Buch retten. So. Und daraus ergab sich dann aber nach und nach ein Stand-up-Comedy-Programm und die zweite Tour, nicht direkt perfekt, war dann nur noch reines Stand-up und jetzt ist es halt reines Stand-up. Und wenn ich auf Lesereise gehe, lese ich. Wenn ich auf Solo-Tour bin, ist es Stand-up-Comedy.
Zu dem Zeitpunkt, als du dann auch mit dem Buch auf die Bühne gegangen bist, wie gut warst du in der Lage, mit all den Anfeindungen und den abschätzigen Kommentaren, ob deines Körpers, umzugehen? Also heute stehst du ja über den Ding. Du bist Vorbild für so viele. Deine Geschichte inspiriert, deine Geschichte hilft. Aber vor 15 Jahren warst du ganz sicher an einem anderen Punkt, wie du damit umgehst, mit diesen Anfeindungen.
Ja, das ist ja auch gar nicht so lange her. Ne? 2016 ist ja jetzt noch keine 15 Jahre her.
Du hast völlig recht, ja, das ist ja noch gar nicht lange her, das stimmt.
Mach mich nicht älter, als ich bin. Also hör mal. Tatsächlich anders als heute. Also ich habe sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe weder mit dieser Karriere gerechnet, noch habe ich mit den Reaktionen gerechnet. Ich habe nicht mit dieser riesen Followerschaft oder ausverkauften Seelen gerechnet. Ich habe aber auch nicht mit so viel völlig sinnfreiem Hass gerechnet, wobei ich nicht weiß, ob Hass jemals sinnvoll ist. Aber ja, da gab es schon echt viel. Und ich war.
Und Hate Speech war schon groß 2016, muss man auch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist bis heute auch nicht besser geworden, muss man sagen. Ja. Ich war überrascht, wie viele Vollidioten eine Tastatur bedienen können. Das ist schon überraschend so, weil wenn man überlegt, was die schreiben, glaubt man, die können eigentlich morgens müssen sich die Beine brechen beim Aufstehen. So vertrottelt ist das. Aber es ist schon hart gewesen. Und ich habe auch Momente gehabt, gerade so nach TV-Auftritten und so, wo ich dachte, ich glaube, ich möchte das nicht machen, weil ich mache etwas Gutes. Also ich mache Comedy und ich mache sehr, sehr viel Empowerment. So auch die Bücher, die ich schreibe, es geht darum, Menschen zu sagen und sie auch wissen zu lassen, nicht nur zu sagen, sondern auch wissen zu lassen, dass sie mehr wert sind als die Meinung eines anderen und dass sie, guck mal, viele von uns, vor allem wenn du nicht ganz so perfekt bist, wie die Gesellschaft dich gerne hätte, verbringen ihr ganzes Leben damit, zu versuchen, anders zu sein und sich zu verstecken und leben ihr Leben im Schatten der Meinung anderer Menschen. Und da gehen ganze Leben, wir sprechen ja nicht von einem negativen Gefühl auf einem Montagmorgen um 11, wir sprechen von ganzen Leben. So, und nicht nur eins, sondern Hunderte und Tausende. Und die ihr Leben nicht leben, du hast davon eins und die haben keine Chance, es zu leben, weil von außen so viel Druck und Abneigung und Hass kommt, dass du das Gefühl hast, du hast es nicht verdient, existent zu sein. Und das ist von Grund auf so falsch und so gemein und auch so krankhaft, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, dass unsere Gesellschaft daran kränkelt. Und das, was ich mache, ist ja nur die ganze Zeit quasi zu sagen, hey, das ist okay. Es ist okay, Schwächen zu haben. Es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, mal nicht okay zu sein und Dinge nicht hinzubekommen. Lass uns doch mal wieder so tun, als wären wir einfach Menschen und nicht Maschinen. So, das ist das, was ich mache. Und dann etwas, also weißt du, ich mache ja nichts Böses und dann kriegst du einfach so viel Hass, weil ich übergewichtig bin und weil ich eine Frau bin, die ganze Zeit nur auf meine Optik abzielt und natürlich auf mein Geschlecht. Also es ist alles extrem sexistisch und es ist voller persönlichem Hass, der sich wirklich nur Optik und Weiblichkeit, so diese beiden schämen. Man muss dazu sagen, die meisten Kommentare in der großen Mehrheit, und da sprechen wir von weit über 95%, sind alles sehr, sehr positiv.
Ja, aber es reichen ja ein, zwei Bemerkungen. Das ist ja das Idiotische. Ja. Eine Person schreibt und man zweifelt ja an allem. Oh Gott, war das jetzt schlecht, was ich gemacht habe? War das schlecht, was ich gesagt habe? Eine einzige Person reicht schon. Ja. So viel Macht hat eine einzelne Person.
Ja,
krass, gell?
So viel Macht hat eine einzelne Person, wenn du ihr so viel Macht gibst.
Ja.
Das ist auch so ein Punkt. Wir neigen auch dazu, nicht nur ich, sondern fast alle. Man neigt dazu, natürlich einer negativen Meinung zu viel Platz zu geben. Dummerweise zieht man sich das auch mehr an. Das heißt, man macht das ja auch mit sich selber. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass du 20 bis 25 positive Gedanken brauchst, um eine negative über dich selber wieder zu negieren. Das heißt, der Aufwand, positiv über dich zu denken, ist gefühlt viel höher. Und einer, der kommt und hat eine miese Meinung, drückt das gleich nach unten. Und wenn das passiert, dann ist das ein Hinweis darauf, dass dein eigenes Selbstwert nicht so richtig gut austariert ist. Weil warum das so gut funktioniert, also wenn 1000 Leute dir sagen, das ist super und einer sagt dir, das ist aber die größte Scheiße, die ich je gesehen habe und du denkst, oh nein, dann hat das ja was damit zu tun, was du von dir selber hältst.
Das Problem liegt wirklich bei dir.
Ja, genau. Und das ist, also das erstmal zu wissen, hilft schon mal so und dann daran zu arbeiten. Und deswegen ist es heute auch, es ist Berufsrisiko, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann glaubt halt jeder, er könne eine Meinung zu dir haben. Und wir haben so ein bisschen vergessen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und die Pflicht, diese Meinung auch zu äußern. Die hast du nämlich nicht. Und auch, dass also deine Meinung, dein Recht auf freie Meinungsäußerung endet halt da, wo das Persönlichkeitsrecht eines anderen Menschen beginnt. Das heißt, du hast natürlich eine Meinung und die ist auch okay, aber wenn diese Meinung eine Beleidigung ist, dann ist es keine Meinung mehr, dann ist es eine Beleidigung. Und wenn du die Würde eines anderen Menschen herabsetzt durch deine angebliche Meinung, ist es keine Meinung mehr. So, und das verwechseln Menschen. Und dann hast du die Anonymität im Internet und so weiter. Ne? Das geht ja ganz schnell. So, aber heute ist es passiert noch genauso und natürlich auch mehr, weil je bekannter du wirst und je umfangreicher die Karriere, desto mehr Menschen werden auf dich aufmerksam, die dann auch echt dich richtig doof finden. So.
Natürlich.
Aber es ist heute, ich lese ganz viele Sachen nicht mehr. Ich habe ein Management, das sich drum kümmert.
Und das funktioniert richtig gut, oder? Nicht lesen. Es ist so, als würde es das nicht geben.
Ganz im Ernst. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das Spannende an Kommentaren im Internet ist ja, du liest ja nicht die Meinung anderer Menschen. Das darf man nicht. Das ist nicht die Meinung eines anderen Menschen. Das ist der Gedanke eines anderen Menschen. Das ist ein bisschen so, als würdest du den ersten Impuls eines Gedanken eines anderen Menschen lesen. Und ehrlich gesagt, das will man fast nie, weil das ist so der erste Eindruck, der über dich entsteht. Das, was Menschen über dich denken, wenn ich einen Raum betrete, guck mal, ich bin eine große, dicke Frau, wenn ich einen Raum betrete, weiß ich, dass von 10 Menschen im Raum bei mindestens 7 Menschen jetzt erstmal ein paar Schubladen aufgehen und in die wirst du reingepackt. So, jetzt ist ja die Frage, ist das meine Aufgabe, mich da wieder rauszuholen? Die Antwort lautet nein. Das ist deine Aufgabe, mich da wieder rauszuholen, wenn du das denn möchtest, aber nicht meine, ich ziehe mir den Schuh nicht an. So, du weißt das aber nicht, weil sie es dir meistens nicht sagen. Im Internet liest du aber quasi deren Gedanken. Und das darfst du dir nicht anziehen, wirklich nicht, weggucken. Es ist legitim, sich das nicht anzugucken. Wir müssen uns das ganze Schlechte in Kommentarspalten nicht durchlesen. Da steht so viel Scheiße, das ist unglaublich.
Wann hast du denn angefangen oder wann hast du es geschafft, den anderen Menschen nicht diese Macht über dich zu geben? Das ist ja ein Ding, an dem ganz viele von uns einfach auch immer noch knabbern, weil wir alle, also wir alle ist jetzt übertrieben, weil viele von uns natürlich so nach außen gerichtet leben und immer dahin schielen, was denken andere über uns, wenn wir so aussehen, wenn wir das machen. Du hast das ja gleich am Anfang auch schon erwähnt, wenn wir ihnen die Macht über uns geben. Das Problem liegt bei uns, muss man ganz klar sagen. Wann hast du es geschafft und auch wie hast du es geschafft, den anderen nicht mehr diese Macht zu geben über dich? Durch den Erfolg einfach?
Nee, Erfolg hilft mir dabei leider gar nicht, weil ich kein Gefühl habe für Erfolg. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlen soll, erfolgreich zu sein. Also ich weiß, was ich
Also so eine volle Halle ist schon erfolgreich.
Ja,
ein Buch, das sich so gut verkauft, Bestseller,
ja,
ist erfolgreich.
Das ist mir schon klar. Aber das fühlt sich ja, das ist ja kein Gefühl. Also für mich ist das kein Gefühl. Ich gehe nicht durch die Straße und denke, oh, mein Name ist Nicole Jäger und ich bin erfolgreich. Das habe ich nie, weil Erfolg bei mir ist ja immer gekoppelt mit sehr, sehr viel Arbeit. Ich arbeite ja sehr viel. Das heißt, bei mir ist es okay, das ist Arbeit abgeschlossen, nächstes Projekt. Ich liebe das, was ich tue. Ich stehe auf morgens für das, was ich tue. Ich bin verheiratet mit der Bühne. Ich meine also wirklich so, das ist auch die Kunst, die ich mache, ist meine heimliche Geliebte, glaube ich. Aber Erfolg hast du nur ganz selten, dass du das mal fühlst, so wirklich. Die meiste Zeit ist das ein komplett absurdes Konzept. So. Das heißt, daran nicht, nee, es ist ein Prozess, um ehrlich zu sein. Es ist ein Prozess und die Arbeit mit dem Wissen, dass ich mehr, also dass die Meinung eines anderen Menschen über mich erstmal nichts aussagt. Das sagt etwas über ihn aus. So, deine Meinung über mich sagt etwas über dich aus, aber nicht über mich, weil mich kennst du nicht. Ist nur eine Meinung. Und zu verstehen, dass es dich als Menschen in 1 Million Varianten in den Köpfen anderer Menschen gibt und dass jede Variante nicht die ist, die ein Recht darauf hat, dich zu verletzen. Andere Menschen haben nicht das Recht, dich zu verletzen. Andere Menschen haben nicht das Recht, deinen Wert festzulegen. Und nur weil jemand schlecht über dich denkt, sagt das über dich im Grunde gar nichts aus. Und das zu wissen und auch sich auf sich selbst zu berufen und mal zurückzugucken und zu gucken, was habe ich denn schon geschafft? Also wir sind ja noch da. Ne? Guck mal, ich bin 41 Jahre alt und ich bin noch da. So, das heißt, ich habe ja offensichtlich schon einiges in meinem Leben geschafft. So. Und das kann mir A, keiner wegnehmen und B, auch niemand beurteilen, der nicht irgendwie meinen Weg gegangen ist. Also ich muss mich nicht von jemandem beurteilen lassen. Und wenn dich jemand wenn dich jemand hässlich findet, dann ist das doch sein Problem. Wenn jemand ein Problem mit dir hat, das ist doch, das tut einem ja, also tut mir ja leid für dich, wenn du ein Problem hast, ist ja dein Problem, ist ja nicht meins. So, mach die Unzulänglichkeit anderer Menschen nicht zu deinem Problem.
Und wann erkennt man das? Jemand, der das erkennt hat und in seine DNA übernommen hat, der wird glücklich. Mhm. Wann schafft man das? Durch was hast du das geschafft? Waren es andere Beispiele? War es einfach nur die eigene Erfahrung? Hast du einfach ein sehr cleveres Buch gelesen oder eine tolle Therapeutin gehabt oder eine Ärztin oder was auch immer?
Es ist die Summe der einzelnen Teile, glaube ich. Also es ist, ich habe, also ich sehe aus, wie ich aussehe und mache, was ich mache und ich kriege echt viel ab. Und wenn du so eine, dein halbes Leben als wandelnde Zielscheibe durch die Gegend läufst, hast du mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und eine meiner Varianten vor vielen Jahren war es, mir ein möglichst dickes Fell anzuschaffen und möglichst hohe Mauern um mich herum, damit mich das nicht erreicht und möglichst so zu tun, als könne mich das nicht verletzen. Mhm. Das hat mir sehr geschadet. So.
Ja, funktioniert nicht. Ne?
Funktioniert gar nicht.
Negative Gedanken verdrängen geht nicht.
Nee, es geht nicht. Und vor allen Dingen, ich bin auch verletzlich. Ich bin ein sehr sensibler, sehr verletzlicher Mensch. Das ist für meine Arbeit positiv. Das ist für mich als Mensch, der beschossen wird, nicht so toll manchmal. Ich bin nicht kugelsicher und man kann mich, wenn man mich treffen will, kann man mich treffen. Und ich habe irgendwann aufgehört, so zu tun, als wäre das nicht so. Und habe darüber gesprochen und habe darüber geschrieben. Ich habe es in Kunst verwandelt. Ich verwandle negative Emotionen in Kunst. Das ist meine persönliche Delfintherapie. Und ich glaube, dass es das eine Mittel, wie man es hinbekommt, nicht gibt. Ich glaube aber, dass man sich entscheiden muss in seinem Leben, wie man sich fühlen möchte in der Mehrheit der Momente. Und dass wir sehr viel Zeit in unserem eigenen Kopf verbringen und dass wir daran arbeiten dürfen, ich will nicht sagen müssen, aber daran arbeiten dürfen, dass wir so viel positive Emotionen und so viel Glück, wie es nur irgendwie geht, aus jedem Moment herausholen. Ja. Und ich weiß, dass man dann automatisch immer ein bisschen klingt wie ein Autoaufkleber, wenn man das sagt. Aber es ist einfach wahnsinnig wichtig. Weil die Zeit läuft halt irgendwann ab, ne? So.
Du hast jetzt schon so viel gesagt, so viele Sätze, die in diesen Minuten vielen Menschen, natürlich vielen Frauen, aber nicht nur Frauen, einfach helfen und auch die Augen öffnen. Das weißt du. Wie fühlt sich das an für dich? Du weißt, mit diesen Sätzen, die du gerade gesagt hast, hast du Türen geöffnet? Hast du Leuten sozusagen die Augen aufgeklappt? Wie fühlt sich das an für dich?
Ach, manchmal weiß ich nicht, ob ich das eigentlich laut mir selber sage, ehrlich gesagt. Ich hoffe immer, dass es mindestens einem Menschen vielleicht ein bisschen hilft, schon bei dem Gefühl, nicht alleine zu sein, weil ich weiß, wie es ist, sich sehr, sehr minderwertig zu fühlen. Und ich weiß, wie es ist, wenn man das Gefühl hat, alle anderen schaffen es und ich nicht. Und alle anderen sind es wert und ich nicht, weil ich auch damit aufgewachsen bin. Und weiß, wie schlimm das ist. Und ich hätte in meinem Leben echt jemanden gebraucht, der mir sagt, irgendwie, pass mal auf, ist schon okay.
Ja.
Ist schon okay, du kriegst das schon hin. Hatte ich nicht und versuche heute halt jemand zu sein.
Nicht mal die Eltern.
Nee, aber das kann man Eltern auch, also ja, es wäre toll, wenn die Eltern das hinkriegen. Mhm. Aber dafür bin ich vielleicht auch die falsche Generation. Ich will es aber auch nicht auf meine Eltern blamen, das ist immer zu leicht. Ich bin ein erwachsener Mensch. So. Ja, aber ich, ach Gott, wenn es jemand hilft, ist das das beste Gefühl der Welt. Ich meine, warum gehe ich auf die Bühne? Weil ich Menschen lachen hören möchte. Das ist das. Ich mache es nicht für den Applaus so, weil Applaus ist toll. Ne? Bloß nicht auf zu applaudieren. Applaus ist toll.
Denkst du das auch? Wirklich auf der Bühne? Hört bitte nicht auf zu applaudieren, nee. Weil man drin badet?
Nee, mir ist Applaus ja immer ein bisschen unangenehm, lustigerweise. Ich kann das nicht so gut. Stehende Ovation, ich musste am Anfang auch lernen, wirklich lernen, ich bin immer weggelaufen. Wenn die Leute aufgestanden sind, bin ich immer sofort die Bühne verlassen und dann meinte irgendwann mein liebes Management, also, du musst da einen Augenblick stehen bleiben. Und ich meine, oh Gott, das ist ganz schwer auszuhalten. Nee, mit Applaus kann ich nicht so richtig umgehen. Aber
mit dem Lachen halt.
Mit dem Lachen.
Das Lachen ist halt, das ist Balsam.
Ja, Lachen ist eine unglaublich ehrliche Emotion. Also Applaus kannst du,
total.
Weißt du, du kannst dich mitreißen lassen, dann klatscht halt jemand so. Das ist das eine. Lachen ist immer echt. Und Lachen kannst du nicht, deswegen ist Lachen auch so, weil es so, Lachen ist so roh und so dreckig und so, kommt aus der Tiefe und das berührt etwas. Und in dem Moment, wo Menschen lachen, ist die Welt einen ganz kleinen Augenblick ein bisschen weniger schwierig. So. Weil wenn du lachst, dann ist alles kurze Zeit ein bisschen weniger schlimm. Und ich liebe das. Du bringst einen Raum voller Menschen zusammen, die sich alle nicht kennen. Die bringen alle ihr ganzes Leben mit. So, die bringen alle ihre Probleme mit, alle ihre Sorgen, aber auch alles Gute. Und dann sitzen sie da, alle fremd und lachen und weinen im selben Augenblick. So. Und das verbindet ja, das ist ja total geil. Und ich stehe da und denke so, die lachen. Ich kann Menschen zum Lachen bringen. Was für ein unglaublicher Segen ist dieser Beruf. Und dann gehen sie vielleicht nach Hause und fühlen sich vielleicht ein bisschen besser, vielleicht auch nicht. Aber zumindest hast du die Chance, dass die echt eine gute Zeit hatten. Und das macht mich genauso heile. Also ich bin so verliebt in meinem Beruf.
Das ist toll. Und du weißt, dass du vielen Menschen aus dem Herzen sprichst und hilfst, weil du bekommst die Reaktion nach dem Auftritt oder sie schreiben dir oder bei den Lesungen. Was waren wirklich die Reaktionen bisher, so ein, zwei, die dich wirklich bewegt haben, als du es gehört hast?
Oh, da gibt es wirklich viele. Ich hatte zwei, die, weil die auch immer noch, also bei jeder Show wieder mit dabei sind und ich das wirklich, das mich jedes Mal wieder umhaut.
Bei jeder Show.
Also nicht bei jeder einzelnen Show, sondern
alles
bei jeder,
klar, verstehe, bei jedem jeder neuen Tour. Programm. Ja, und Gott. Sicherlich sowieso jedes Programm, sicherlich auch 3-4 Mal, aber eben nicht 70 Mal.
Oh Gott, die Armen, stell dir das mal vor bei all den Terminen. Ja. Nein, bei der einen war das tatsächlich, die mir gesagt hat, das war, glaube ich, tatsächlich bei der ersten Tour schon, die mit Krebs im Krankenhaus lag, Hirntumor, das x-te Mal so wieder zurück in die Chemo musste und keine Lust mehr hatte und gesagt hat, ich möchte nicht mehr. Und dann hat sie die Fettlöserin gelesen und dann hat sie ein paar Sachen gesehen und so YouTube, ne, ein paar Mitschnitte und so. Mhm. Und hat gesagt, oh mein Gott, ich möchte die unbedingt mal kennenlernen, aber um das zu schaffen, muss ich durch die Chemo und muss da durch. Sie musste wieder entlassen werden. So. Mhm. Und das hat sie gemacht, sie hat es geschafft. Sie hat stand dann in der Show, hat mir das hinterher erzählt und meinte so, ich bin hier, weil wenn ich es nicht nochmal geschafft hätte, dann hätte ich jetzt nicht Hallo sagen können. Und seitdem ist sie immer wieder mit dabei und schafft es immer noch so. Und das ist schon der Wahnsinn so. Und auch nach einer Show, das war so schön, kam eine Frau zu mir und sagte, weißt du, was ich jetzt mache? Ich fahre jetzt nach Hause. Ich wecke meinen 7-jährigen Sohn und sage ihm, wir werden morgen früh, wenn er wach ist, das allererste Mal zusammen ins Schwimmbad gehen, weil sie sich noch nie in einem Badeanzug ins Schwimmbad oder ans Meer getraut hat. Und wir werden das jetzt ändern. So. Und das ist schon, das zu bewegen in jemanden, das bewegt mich auch sehr. Und ich habe das gerade jüngst bei der Walküre-Tour jemanden gehabt, die sagte, ich wollte nur mal sagen, ich wäre heute nicht mehr am Leben, wenn ich dich nicht gefunden hätte. Und das ist mehr als ich verdiene, glaube ich. Aber es ist wahnsinnig schön. Und wenn du, ich kenne die Menschen ja nicht persönlich. Es ist ja meine Kunst, die berührt. Und das ist etwas, das mich wiederum dann sehr berührt. Und wenn du etwas machen darfst, das anderen dann nicht nur zum Lachen bringt, sondern ihnen vielleicht sogar auch noch hilft. Ich meine, was könnte ich mehr erreichen wollen?
Ja. Also wenn ich jetzt Therapeut wäre, dann würde ich sagen, Frau Jäger, warum machen Sie sich selber gerade fertig? Das ist mehr, als ich verdiene. Was soll denn dieser Satz? Nee. Das ist vielleicht genau das, was du verdienst.
Ja, nee, das meine ich nicht menschlich. Ich habe das alles nicht verdient. Das meine ich nicht. Sondern es ist ja ein sehr großes Ding. Also wenn dir jemand sagt, also du hast mein Leben gerettet und das auch so meint, also die wirklich auch völlig sagt, ich hätte einfach einen anderen Weg gewählt sonst. Das ist das, was sie damit gesagt hat. Ja. Dann ist das natürlich etwas, wo du denkst, ich mag ja auch, was ich mache, aber wie krass, dass es das erreicht, das meine ich damit. So, mich selber fertig machen, immer, mein Ego ist groß genug.
Ich saß mal bei der Therapeutin und habe gesagt, oh, ich bin so ein Idiot. Da habe ich richtig Ärger für gekriegt. Ja. Ich meine, warum sagen Sie das? Ich sage, naja, ich sag's doch halt nur so. Aber das weiß Ihr Gehirn nicht zu unterscheiden, hat sie gesagt. Denn wenn Sie selber sagen, ich bin ein Idiot und ich sage, aber ich weiß doch, wie ich es gemeint habe und ich finde es harmlos. Ich habe einfach nur gesagt, ja, ich bin halt ein Idiot. Aber Ihr Gehirn kann das nicht unterscheiden. Machen Sie das nicht. Das ist ganz schlecht.
Das weißt ist du? Ja tatsächlich
total
so,
interessant,
dass
ne?
du nicht negativ über dich selber denken sollst. Weil das Gleiche, was von außen an Kommentaren kommt, gilt ja auch für deine eigenen. Mhm. Auch du brauchst dann wieder 20 positive Gedanken, um einen negativen wegzumachen. Aber mein Gott, wie häufig denkt man denn bitte? Manchmal ist man ja auch einfach ein Idiot.
Aber ich finde, da darf man das wohl aussprechen. Oder? Ich weiß doch in meinem Kopf, wie ich wirklich bin.
Ich finde, das gehört auch ein bisschen zum Selbstwert oder zur Selbstironie dazu zu sagen, ja, manchmal bin ich einfach totaler Trottel. Also nur positiv über sich zu denken, ja, weiß ich nicht, das werde ich glaube ich nie schaffen. Ist auch okay.
Aber du hast gerade erzählt von der, die gesagt hat, ich gehe zum ersten Mal, traue ich mich jetzt auch mit meinem Körper im Bikini, Badeanzug ins Schwimmbad zu gehen. Das verdankst du natürlich auch so krassen Aktionen im Fernsehen, wie die Promi-Geschichte, wo du ja quasi die Hüllen hast fallen lassen bei Showtime of My Life.
Showtime of My Life, ja.
Ich meine, wie selbstverständlich war das für dich zu dem Zeitpunkt? Das ist ein total krasser Akt, egal was für einen Körper man hat.
Überhaupt nicht. Also Showtime of My Life war ja diese, man zieht sich quasi aus für den guten Zweck, gerade für in dem Fall Brustkrebs, Vorsorge. Und Das war gar nicht selbstverständlich. Also ich habe das Format, irgendwie gab es ja das Jahr davor schon mal. Da haben sie mich angefragt, da habe ich abgesagt. Wie gesagt, mache ich nicht. Und dann haben sie wieder angefragt. Und dann hatte ich eine ganze Liste von Dingen, warum ich es nicht mache. Ich hatte gesagt, auf keinen Fall. Und es gibt ganz viel Hate und die Leute werden mich aburteilen. Und ich sehe auch nicht so toll aus und schon gar nicht nackt. Und keine Ahnung, was sehen die alles? Und dann habe ich mich ich habe eine ganze Liste gehabt der Dinge, warum ich es nicht mache. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe ich das Management angerufen und habe gesagt, die Liste der Dinge, warum ich es nicht mache, ist genau die Liste der Dinge, warum ich es machen muss. Weil einer muss es mal machen. Ich hätte Vorbilder gebraucht und die habe ich aber nicht gehabt. Ja. Es wird sich auch nicht ändern, wenn du es dann nicht wenigstens versuchst, wenn du nicht wenigstens versuchst, ein Vorbild zu sein, wenn du nicht versuchst, die Sehgewohnheiten zu ändern. Und ich weiß ja, wie es ist als übergewichtiger Mensch, vor allen Dingen als übergewichtiger Mensch in der Öffentlichkeit. Ich weiß, dass Übergewichtige oder Menschen, die generell nicht glücklich sind mit ihrem Körper, ich habe ja jahrelang mit Essgestörten gearbeitet, auch Bulimikern und Magersüchtigen, das ist ja nicht nur bei Übergewichtigen so, die sich wahnsinnig viel einfach nicht trauen, nicht zum Arzt gehen, die irrsinnige Komplikationen haben bei medizinischen Dingen, weil sie Angst haben vor Ärzten, weil sie Angst haben vor dem Ausziehen und. Das ist ja ein Riesending. Und dann ich so, okay, gut, mein Gott, komm, dann wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt, damit irgendwann es mal kein Problem mehr ist, damit die nächste Generation, die nach mir kommt und die danach kommt, wenn die angefragt werden, möchtest du dich hier für einen guten Zweck ausziehen? Die sagen, jawohl, ich bin sowas von dabei immer. Ich bin sowas von bereit. So. Und deswegen habe ich es gemacht. Aber selbstverständlich war es nicht. Es war eine ganz, ganz, ganz große Herausforderung.
Und in den, sag ich mal, 60 Sekunden, bevor du dann auf der Bühne warst, wie ging es dir da?
Ja, sehr, 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 sehr aufgeregt natürlich. Aber das ist wieder so ein bisschen, auf die Bühne gehen macht meine Welt heile. Auf der Bühne es ist auch jeden Abend so. Ich habe ja wahnsinniges Lampenfieber, immer.
Immer noch, den Jahren. Gut, muss auch. Seit 2016 ist ja nicht so viel.
All die 500 Jahre, die ich jetzt schon auf der Bühne stehe. Ich bleibe auch dabei, der Tag, an dem ich nicht mehr aufgeregt bin, ist der Tag, an dem ich darüber nachdenken sollte, in Rente zu gehen. Weil dann habe ich den Respekt verloren vor dem, was ich mache. Also ja, ich bin immer aufgeregt, aber Bühne ist auch immer völlig egal, wie das Leben irgendwie gerade spielt. Also egal, wie es mir geht. Auf die Bühne gehen, Licht an und Menschen zum Lachen bringen, macht meine Welt halt heile. Das ist Bühnenmagie. So, das funktioniert auch irgendwie immer. Und das war bei Showtime auch so. Dann war es und das Ding ist ja auch, dann hast du da 200 Kameras, dann hast du da ein Publikum von, ich weiß nicht, wie viele 100 Menschen da saßen, da kommst du ja nicht mehr weg. Also wenn du hast ja zwei Möglichkeiten, weglaufen, das kommt nicht in Frage, oder durchziehen.
Yeah.
Und dann ziehst du es durch. So, und dann war es auch okay. Und dann mussten wir das ja für die TV-Aufnahme dreimal hintereinander machen, dann war es ja auch egal. Da kannst du auch nackt bleiben.
Eine relativ harmlose Aktion dagegen war wirklich ja das Promi-Backen. Da hätte man auch nicht zu jedem Zeitpunkt locker sofort zugesagt. Ja, oh, was will die? Also Promi-Backen. Es ist ja wieder typisch. Hast du da auch abgesagt, Mama, Promi-Backen? Oder hast du da gleich zugesagt?
Nee, beim Promi-Backen habe ich nachgedacht tatsächlich. Okay. Weil die Kombination aus, oh Gott, ein übergewichtiger Mensch und dann in der Nähe von Kuchen. Oh mein Gott. Fun Fact, ich mag keine Torte. Ich kann auch nicht richtig gut backen, weil ich kann sehr gut kochen, aber backen ist nicht meine Disziplin. Das ist eigentlich die Disziplin meiner kleinen Schwester.
Aber das nicht zu mögen ist abartig.
Ja,
isst du auch keine Schokolade?
Nicht so richtig gern.
Was? Echt?
Ja, ich bin total picky bei Schokolade. Ich mag Schokolade, aber ich bin da ganz picky.
Aber weißt du, du bist halt auch Ernährungsberaterin. Verstehst du?
Gewesen mal, ja. Aber das hat damit nichts zu tun. Also, nee. Also nicht falsch verstehen. Schokolade ist super. Richtig wichtig und so. Total toll. Aber ich bin da total irgendwie. Also wenn ich die Auswahl habe zwischen Pommes oder Schokolade, dann gib mir die Pommes.
Ja, natürlich.
So, klar. Wenn wir schon bei solchen Sachen sind. Nee, das heißt so Kuchen und Torte lockt mich halt nicht hinterm Ofen hervor. Aber ich habe da wieder das Ding, dass ich dachte so, wieso denke ich denn darüber nach? Das ist doch ein super Format, das ist total schön. Mhm. Und ich denke darüber nach und das haben mir auch ganz viele gesagt. Also, ja, Vorsicht, das gibt bestimmt ganz viel Hate. Und ich habe dann ja auch eine Torte gemacht, wo ich dann so eine nackte, übergewichtige Frau an den Strand gesetzt habe und gesagt habe, Torte ist halt für alle da. Torte ist niemals ein Problem. Und nur weil du übergewichtig bist, heißt es noch lange nicht, dass du kein Recht hast auf Torte. Torte ist was Gutes. So. Und auch das ist Selbstwert übrigens. Ne? Also dir nicht irgendwie das Leben wegnehmen zu lassen. Und dann haben wir da gebacken und das war ziemlich gut.
Das Promi-Backen. Deine Geschichte hilft einfach vielen Menschen auch weil du irgendwann ja beschlossen hast, dein Leben zu ändern. Irgendwann, also du warst groß, warst du, du warst mehr, was sagt man heute, ist mehrgewichtig, ist das so der generelle Ausdruck, der so allgemein akzeptiert ist oder was sagst
ja,
du? Also das Wort dick ist ja meist negativ, aber eigentlich nur in Bezug auf Gewicht, ne? Dick ist eigentlich sonst immer ganz gut.
Dick ist ein super Wort. Fett ist auch ein super Wort übrigens. Also gerade im Norddeutschen, da benutzt du das ja sehr häufig, um etwas, um ein etwas wieder zu superlativieren, also Superlativ zu bilden oder zu sagen, das, der oder das ist ganz schön fett.
Aber ja,
das ist
eine fette Auftritte.
Das ist aber eine positive Sache. Ja, im Gewicht benutzen wir es häufig negativ. Finde ich allerdings nicht so. Also ich sage über mich selbst ja auch, ich bin eine dicke Frau. Und ich glaube, das Wort dick ist nur dann schlecht, wenn dein Gegenüber es negativ meint. Weil es ist erstmal nur eine Beschreibung. Ich bin auch brünett und ich bin kurzsichtig wie ein Maulwurf. Weißt du, das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. So, und es ist nur ein Attribut. Wir müssen tatsächlich mal, was unser Sprachgebrauch angeht, wir müssen es nochmal ein bisschen entzaubern. Also so, ich bin ja auch dafür, dass dicke Menschen häufiger sagen, sie sind dick. Damit man anderen mal ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt, um es negativ verwenden zu können. Übergewichtig, mehrgewichtig. Mir ist es Bums. Such dir eins aus. So. Ja. Aber ja, ich war mal deutlich mehr als heute. Das stimmt. Deutlich.
Und diesen Entschluss, dein Leben zu ändern, den hast du aber gefasst, soweit ich mich erinnere, nach einer Panikattacke, die dann doch kein Herzinfarkt war. Ich glaube, ist ein Herzinfarkt, aber es war eine Panikattacke. Wie lange ist das her? Wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
Mitte 20.
Mitte 20. Okay. Wie ging es dir zu der Zeit im Leben?
Naja, ziemlich miserabel. Also es ist, ich habe über 300 Kilo gewogen damals. Und
300,
das, ja. Deutlich über 300.
Und jetzt sind es 170 oder was? Ja, oder 150?
Jetzt sind es auf jeden Fall 180 Kilo weniger, sagen wir es mal so. plus minus schwankend gerne mal ein bisschen. Aber also jetzt auch nicht 50 Kilo schwanken, sondern die obligatorischen. Frauen kennen das, ich brauche das nicht zu sagen. Das schwankt im Monat gerne mal, um es vorsichtig zu formulieren.
Ein bis zwei Kilo halt.
Ja, so, genau. Und nicht gut, mir ging es nicht gut, natürlich nicht. Es war ja auch nicht so, ich bin ja nicht übergewichtig morgens aufgewacht und habe gedacht, huch, wo kommt das denn her, das muss ich mal ändern. Ich habe ja eine Diätkarriere hinter mir. So, ich habe mit 5 Jahren, haben meine Eltern mich das erste Mal auf Kur geschickt. Bevor ich 18 war, war ich auf 5 unterschiedlichen Kuren. Ich habe mein ganzes Leben lang auf Diät verbracht. Ich kann mich bewusst kann ich mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, an dem ich nicht, also meiner Jugend und Kindheit, an dem ich nicht auf Diät war, an dem mein Gewicht nicht irgendwie Thema war. Und ich habe immer wieder abgenommen, ich habe immer wieder zugenommen. Es war dieses typisch, ich habe mich fett diätet, so könnte man es quasi sagen. Und dieser Punkt, von dem du sprachst, mit der Panikattacke, das war der Moment, wo ich morgens aufgewacht bin, dachte, ich hätte einen Herzinfarkt, es war keiner. Und dann dachte so, okay, ich muss etwas ändern. Und ich muss etwas ändern, war nicht gemeint, ich muss noch eine Diät machen, sondern ich muss damit aufhören, mich krank zu diäten, weil ich werde das nicht überleben.
Das aber noch zu schaffen, nachdem du mit 5 quasi schon dazu gezwungen wurdest, das zu machen, das ist schon ein krasser Schritt.
Es war auch nicht leicht.
Nee.
Also es ist natürlich nicht leicht, so, wenn du über 300 Kilo wiegst, dann ist ja nicht so, dass du sagst, okay, pass mal auf, ich gehe jetzt 2-mal die Woche joggen und dann kriegen wir das schon hin. So ist das ja nicht. Das war und ist auch nach wie vor ein sehr langer Weg und am Anfang war dann natürlich wahnsinnig steinig. So. Und auch aufgrund der Tatsache, dass ich ja keine Hilfe gefunden habe. Also ich habe mich ja an eine Ärztin gewendet, ich habe mir den Mut zusammengenommen, bin zu einer Ärztin gegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Und wenn ich schaff's nicht alleine und wenn ich keine Hilfe, ich glaube, es bringt mich um.
Und wir reden ja nicht von körperlichen Maladen alleine. Das heißt, wir reden ja von der Psyche auch.
Ja, beidem. Aber wenn du natürlich über 300 Kilo wiegst, hast du auch körperlich zu kämpfen natürlich. Also dann kämpft denn, ne, so, mein Vorteil war, dass ich einfach noch relativ jung war, in Anführungsstrichen. Und nicht, ich weiß nicht, ob ich das später noch, keine Ahnung, weiß ich nicht, wäre nur Spekulation. Und bin zur Ärztin und die Ärztin hat gesagt, ich stand in ihrer Praxis und hat mich angeguckt und hat gesagt, wenn Sie mir einen Gefallen tun, bitte sterben Sie nicht in meiner Praxis. Ich habe keine Ahnung, wie ich Sie hier raustragen soll. Das war das Hilfsangebot. So. Und das hat mich sehr, sehr schockiert natürlich und auch sehr, sehr verzweifelt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mich operieren lassen. Das war die nächste Sache. Ich muss einen Magen-Darm-Bypass oder so.
Mhm.
Das habe ich aus mehreren Gründen dann nicht getan. So, weil ich irgendwie, ich habe, ehrlich gesagt, ich war alles schon vorbereitet, ne? Ich hatte schon irgendwie mit über die Krankenkasse alles schon durch, so. Und dann habe ich einen Bericht gesehen von einem Adipositas-Chirurgen, der sagte, weniger als 2% aller Menschen mit einem BMI von über 45, meiner war damals bei 111 oder so, schaffen es aus eigener Kraft abzunehmen. Und das klingt natürlich ganz, ganz dramatisch. Aber 2% auf die Masse an Übergewichtigen sind halt richtig viele Menschen. Und dann dachte ich so, das Ding ist ja, guck mal, mein Magen ist ja nicht mein Problem. Ich bin auch nicht zu bescheuert, um zu verstehen, was das Problem ist. Ich weiß, was Essen ist. Ich weiß, was ich brauche. Ich nutze das nicht für mich. Und da ist ja die Frage, wo kommt denn das her? Meine Essstörung, ich bin essgestört, meine Essstörung ist ja, das ist eine emotionale
Auch schon von ganz früh an.
Ja, ja, also, ganz früh, als Kind schon.
Ja.
Und das ist ja eine emotionale Sache. Das ist ja keine medizinisch indizierte, ist ja keine körperliche Sache.
Genauso wie Magersucht.
Ja,
ist
genau.
Rein psychisch.
Ganz genau. Und das war bei mir auch so. Und ich habe dann gedacht, so, wenn aber mein Magen nicht das Problem ist, dann wird eine Operation an meinem Magen doch nicht meine Lösung sein können. Und daran habe ich mich ein bisschen festgebissen und habe dann gesagt, okay, es muss einen Weg geben, der nicht wieder von einem Extrem ins nächste Extrem schlägt. So nicht, und dieses, weil der Gedanke dahinter, hinter dieser ganzen Adipositas-Chirurgie, die halt viel zu häufig auch der ist, dass man sagt, das Heil von Übergewicht liegt im Schlanksein. Das ist aber nicht so, weil das würde ja bedeuten, dass alle schlanken Menschen völlig problemlos irgendwie durch ihr Leben kommen und die haben auch gar keine Probleme. Ist ja alles super bei denen. Das ist ja Quatsch. So, und dann dachte ich so, ich muss einen anderen Weg finden. Und dann habe ich die Operation abgesagt und habe angefangen, mit ganz kleinen Schritten Dinge zu verändern. Natürlich in der Ernährung, natürlich in der Bewegung, ganz klein. Ich habe über 300 Kilo gewogen. Wirklich, da geht alles nur ganz klein. Und habe vor allen Dingen an an dem gearbeitet, was in mir alles nicht in Ordnung war. Und dieser ganzen Selbstwertfrage mal bin ich auf den Grund gegangen.
Und wo kam denn das her? Weil du sagst, das ist ja nicht rein körperlich, das ist ja eine psychische Geschichte. Diese emotionale Instabilität oder die emotionalen Probleme, die eben zu Essverhalten geführt haben, zu einem gestörten. Wo kam das her?
Also, ja, also das ist, glaube ich, ganz schwierig zu verorten, weil es ja nicht das eine Ereignis gibt. Also Essstörungen haben häufig Gründe, die vielfältig sind, im Regelfall in der Kindheit liegen die meisten. Und in meinem Fall kann ich so viel auf jeden Fall sagen, dass ich mich immer sehr ungeliebt gefühlt habe, immer sehr ungewollt. Ich war auch kein gewolltes Kind.
Ungeliebt, aber auch von den eigenen Eltern?
Ja, ja.
Okay.
Hauptsächlich.
Das okay. Hast du denen das mal gesagt?
Ja.
Okay, und wie haben die darauf reagiert?
Mir gesagt, dass das nicht stimmt. Aber das ist...
Schutzreaktion, klar.
Das hilft auch nicht. Also wenn jemand dir sagt, ich fühle mich nicht geliebt, dann ist, das stimmt aber nicht die Antwort. Das ist, als wenn dir jemand sagt, ich fühle mich von dir verletzt, dann ist ein irgendwie, ja, das, du bist zu sensibel, nicht die Antwort. So, also ne, das ist halt nicht das. Ja. Und das habe ich mit mir rumgetragen und ich bin mit einem sehr starken Gefühl aufgewachsen, das mir auch immer wieder bestätigt wurde, dass meine Wertigkeit an meine Leistung gebunden ist. Das heißt, bin ich gut in der Schule, hat man mich lieb. Bin ich ein braves Kind, hat man mich lieb. Wenn ich gut im Sport war, Ich habe ja Leistungssport gemacht, bevor meine ganze Übergewichtskarriere so richtig eskalierte.
Und zwar im Trampolin.
Ja,
also, oder?
Bodenturnen und Zehnkampf tatsächlich und Gerätesport. Und ich habe Squash gespielt und Jazzdance gemacht. Ich war Schwimmen. Ich habe sehr viele Sachen zeitgleich gemacht. Ich habe 5-6 Mal die Woche Sport gemacht.
Leistungsmäßig. Auch als großes Mädchen.
Ja,
aber du warst Leistungssportlerin,
ja,
sogar.
Ich habe halt sehr, sehr viel Sport gemacht. Da fällt das dann nicht so auf. So, ja. Also ich war immer schon ein bisschen mehr und immer ein bisschen stämmig. Das hilft beim Trampolinspringen aber. Ne? Also es ist ja nicht so, wenn man sich mal Sportler anguckt, die sehen ja nicht, Bodenturner zum Beispiel haben häufig, ja, sind sie ein bisschen schmaler, aber so richtige Bodenturner, die haben ja auch gerne mal ein bisschen mehr auf den Rippen, weil die sind auch so hart muskulös.
Und diese Sportkarriere wurde dann aber sozusagen beendet durch einen Unfall.
Mm.
Der war beim Trampolinspringen, der Unfall?
Ja, genau. Der war dadurch dann.
Hast du den Moment noch so richtig präsent?
Ja, oder? Ja.
Ganz okay.
Nie vergessen. Das ist,
was ist passiert?
Ich habe beim Trampolinspringen, also so große Trampoline, Turniertrampoline, die sind sehr groß und sehr hoch. Und da kannst du auch hoch drauf springen. Und ich habe einfach die Orientierung verloren in der Luft. Beziehungsweise im Grunde könnte man sagen, ich bin in die falsche Richtung gesprungen und dann bin ich halt nicht, wie man es soll, auf dem Sprungtuch aufgekommen, sondern mit meiner linken Hüfte auf der Eisenstange aus sehr großer Höhe mit sehr viel Schwung.
Am Rand des Trampolins.
Genau. Okay. Und normalerweise wird da eine Matte zwischengeworfen, das hat aber alles nicht so funktioniert und dann hat es mir links und rechtzeitig die Hüfte zerrissen Und dann bin ich auf dem Boden aufgeknallt, hat mir dann noch da in der Lunge einen mitgegeben. Und dann hätte ich es fast nicht überlebt, weil ich irgendwie fast dran verblutet wäre und so. Es war richtig, richtig dramatisch, ehrlich gesagt. Ganz üble, stundenlang, also über 10 Stunden Operation hinterher und Intensivstation und hast du nicht gesehen. Und dann kam später dann der Rollstuhl und dann danach ging es halt.
Okay.
Mit dem Gewicht nach oben.
War von Anfang an aber klar, du würdest aus dem Rollstuhl vermutlich wieder rauskommen?
Nee, das war das am Anfang nicht klar.
Also okay.
Am Anfang,
und du warst wie lange im Rollstuhl?
Fast 2 Jahre.
Das ist lang.
Das ist lang, ja. Und nee, so am Anfang war es nicht klar. Sie haben gesagt, also es gibt 2 Möglichkeiten, diese Operation zu machen. Entweder machen sie alles quasi so wieder heile, dass ich nie wieder Schmerzen habe. Dafür wird das aber irgendwie, bleibe ich aber im Rollstuhl sitzen.
Okay.
Oder wir gucken, ob wir zumindest die Chance nehmen, 70-30 gegen mich, dass ich es wieder kann, wird aber sehr viel Arbeit und ich werde immer damit Probleme haben. Ich habe mich für Letzteres entschieden und bin da sehr glücklich drüber. Aber sie hatten recht, es wird für immer Probleme geben. Nein, aber das ist okay. So, und dann habe ich, also das war genau der Ursprung deiner Frage, dann habe ich so langsam mit viel Arbeit quasi den Rückweg angetreten.
Du bist ja für mich wie so eine Jeanne d'Arc, die mit der Flagge vorangeht, weißt du, auf der Eigenmächtigung steht oder auch Diversität als Vorbild. Du stehst über den Dingen und das ist wirklich Wahnsinn und es ist auch wirklich toll. Wann bist du denn mal nicht entspannt? Es ist unglaublich toll, dir einfach auch zuzuhören, weil du auch für viele andere im Prinzip gleichzeitig, indem du über deine Geschichte sprichst, die Dinge richtig einordnest. Das sind Einordnungen, die fehlen vielen, obwohl sie ganz, ganz, ganz simpel sind. Wann bist du denn mal nicht entspannt?
Ich bin die meiste Zeit nicht so richtig entspannt.
Wirklich?
Ja, das liegt daran, ich arbeite sehr viel so. Das mache ich auch sehr, sehr gerne.
Okay, keine Work-Life-Balance?
Ganz schwierige Work-Life-Balance, weil ich Urlaub nicht verstehe. Ich verstehe das Konzept von Urlaub nicht. Ja. Ich finde das ganz beneidenswert, wenn Menschen wegfahren und einfach mal 2-3 Wochen chillig irgendwo rumliegen. Das stresst mich ja total, der Gedanke. Also ohne Laptop oder ohne was zu tun, finde ich das ganz schwierig.
Also Spanien war auch nicht so richtig geil jetzt.
Spanien war ein Roadtrip. Ich war völlig überarbeitet, hatte einen Mental Breakdown, habe mich ins Auto gesetzt und habe gesagt, ich will ans Meer. Und das war nicht der Plan, dass ich in Spanien lande so richtig, sondern ich habe gesagt, ich fahre jetzt erstmal. Und bin dann irgendwie über München, dann nochmal kurz über Österreich, dann durch die Schweiz, Genf, dann dachte ich so, ne, was kommt denn nach Genf? Na, ist ja Frankreich. Na, guck, war ich ja noch nie. Und fahr jetzt mal nach Frankreich rein. Es war nur der Plan, nach Frankreich reinzufahren. Da dachte ich so, jetzt bin ich auch schon so weit gekommen. So, dann hab ich mir irgendwie auf dem Rastplatz in Frankreich ein Hotel gesucht, meine beste Freundin angerufen. Ich so, nicht erschrecken, ich sende dir meinen Standort. Sie hat mich sofort angerufen. Sie so, also danach, und so, bist du in Frankreich? So, und dann war ich irgendwie in Carcassonne und dann war ich in Spanien, irgendwann war ich im spanischen Süden am Meer. So kam es. So, also das.
Nee, das klingt auch nicht nach Urlaub.
Nee,
das klingt nach Arbeit und da hast du dich wohlgefühlt.
Das war super toll. Nee, ich habe einen extrem, ich struggle mit einem Imposter-Syndrom. Also mit dem Gefühl, dass ich das, was ich mache, ja eigentlich gar nicht so richtig kann. Haben übrigens das nicht ich exklusiv, haben ganz viele Künstler.
Ganz viele. Ja,
so eines Tages werden sie merken, dass ich das ja alles gar nicht kann. So.
Ja.
Und das ist natürlich super stressig, weil ich immer denke, was ist, ich habe dieses typische und ich bin, das ist, wenigstens bin ich froh, dass ich weiß, dass das sehr viele Künstler haben. Was ist, wenn ich morgen früh aufwache und nicht mehr witzig bin? Was ist, wenn ich morgen früh aufwache und nicht mehr weiß, wie es geht? Davor habe ich große Angst. Und weil ich immer denke, oh Gott, was ist, wenn morgen der Tag kommt, gibst du heute nochmal alles. Und das ist natürlich etwas, was mich unentspannt macht. Aber das ist das, also auf einer Arbeits- und emotionalen Ebene, okay. Das andere ist das Menschliche, da bin ich sehr gechillt.
Und indem du immer daran arbeitest, kannst du dieses Risiko natürlich minimieren, indem du dir schon wieder neue Sachen erarbeitest für die Bühne, für Bücher, oder?
Ja, das sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn.
Das ist, ja,
aber,
das ist wieder auch wieder dieses Leistungsprinzip.
Ja.
Das klappt bei mir nur, wenn ich performe, wenn ich abliefere.
Ja, genau. Das ist, ich habe ja mir auch schönerweise einen Beruf gewählt, bei dem du jeden Abend aufs Neue vor einer Jury quasi stehst. Und immer, also das Spannende an Stand-Up-Comedy ist ja, dass es die einzige Art der Kunst ist, die nicht abgeschlossen ist in dem Moment, wo du sie verbringst. Das heißt, normalerweise ist ja Kunst so, du malst ein Bild, du hängst es auf, ab jetzt kann es dir egal sein. Kunst ist da. So. Und Stand-Up-Comedy ist eine Kunstform, bei der du anderen Menschen die Hand reichst und sie müssen sie auch annehmen. So, es ist nicht, meine Arbeit ist nicht getan in dem Moment, in dem ich performe. sondern meine Arbeit ist dann getan, wo ich performe und die Leute auch sich abgeholt fühlen. Das heißt, ich muss denen die Hand reichen, sie müssen sie ergreifen, sie müssen sie auch schütteln. Und das bringt dich ja in so eine Art Prüfungssituation jedes Mal aufs Neue. Du kannst deine Kunst, du kannst nicht den Raum verlassen, während Menschen deine Kunst betrachten und dann eine Meinung dazu haben und so weiter und so fort, die dir egal sein kann, weil du sitzt auf Tahiti. Das habe ich nicht. Ich stehe da und liefere ab und die Leute gucken mich an und haben dann eine Meinung dazu und die Meinung kannst du hören. So, ist nicht so, dass sie das dann in der vorgehaltenen Hand tuscheln, sondern sie lachen oder sie lachen nicht. Und ich sage dir, das schlimmste Geräusch der Welt ist ein Raum voller hunderter Menschen und dann Stille. Und ich habe das einmal in meinem Leben gehabt, einmal vor 3.500 Menschen und ich habe es war relativ.
Ja, was Anfang, hast du gesagt?
Ja, ich hab 20 Minuten Programm geliefert. Und
und die haben zwischendurch nicht gelacht?
Die haben 20 Minuten lang nicht gelacht.
Nein.
20 Minuten, also ein bisschen, aber es ist komplett, das war am Anfang meiner Karriere, sehr weit am Anfang. Ich habe noch gar keine Ahnung von solchen Auftritten, auch nicht von solchen Massen an Menschen gehabt. So. Heute ist das anders und heute würde mir das so auch nicht mehr passieren. Aber damals, ich war so ein totaler Frischling. Oh, ich bin so gebombt, wie man in diesem Business so schön sagt. Alles daran war, es war schlecht, meine Performance war schlecht, die Nummer hat nicht gepasst zu den Menschen, ich hatte auch kein Gefühl, wie ich das andersrum rumreißen kann und es war zwei Minuten, das wäre ja schön gewesen, 20 Minuten einfach sehr, sehr leise und du glaubst gar nicht, wie ohrenbetäubend laut die Stille von Menschen sein kann, wenn du es brauchst, dass die reagieren. Da bin ich runtergegangen und da war ich umgeben von älteren Kollegen, die alle schon seit 20 Jahren auf der Bühne stehen. Die haben dann auch gesagt, ich bin da runter. Ich Jungs, ich erschieß mich. Es war so schlimm. Und die sagen, weißt du was?
Aber hast du das so lächelnd gesagt?
Ja.
Ach schon,
ja,
okay.
Ja,
schon. Das kannst du dann schon.
Also es war schon eine Mischung aus, ich hänge mich jetzt im Bad und es ist ganz schlimm. Also ich war auch tatsächlich zerstört. Ne? Also es war schon, für mein Selbstvertrauen war das schon echt ein Kick. So, und zwar kein guter. Aber den Kollegen dann alle gesagt haben, ey komm, das ist uns allen schon passiert. Und einer von den Jungs sagt, ich bin schon vor einem Millionen Publikum bei Wetten, das verreckt und so. Also das ist alles so. Und du denkst so, okay, es passiert nicht, es gehört dazu. So, aber das macht es.
Was war der letzte Satz, den du gesagt hast, bevor du von der Bühne gegangen bist dann? Denn mit dem kann man ja manchmal dann noch ein bisschen was retten. Also so ein selbstironischer Kracher, den man dir nicht zugetraut hätte.
Das kannst du, wenn du ein Repertoire hast. Und das erarbeitest du über Jahre. Das hatte ich aber nicht. Das heißt, mein letzter Satz ist,
danke.
Mein Name ist Nicole Jäger, Dankeschön. Und bin gegangen und dachte so, also ich hatte 20 Minuten damit zu kämpfen, nicht wegzulaufen. So, das war echt so mein Inneres, war so, weil ich weiß nicht, ob das bei vielen, ich glaube bei anderen Kollegen ist es auch so, aber wenn ich auf der Bühne stehe und Stand-up mache, dann passieren drei Dinge gleichzeitig. Ich schreibe das ja selber, ich performe das, ich erinnere mich dran, was gleich kommen muss, so, das heißt, in meinem Kopf passiert was und ich betrachte mich von außen, weil Stand-up-Comedy gerade auch bei mir lebt halt auch viel durch körperliche Performance und da, also ich habe so mehrere Blickrichtungen, die ich auf mich blicke und das hatte ich da allerdings auch schon und dachte die ganze Zeit so, oh Gott, das ist einfach gnadenlos schlecht. Ich kann spüren, wie schlecht es ist. Es tut mir leid, ich kann es aber auch nicht rumreißen. Ich muss jetzt durchziehen, so, weil du bist ja Profi und du ziehst halt durch. Mein Gott, das war so schlimm. Und ich war so froh, als ich gehen konnte. Ich musste mich noch zusammenreißen, langsam die Bühne zu verlassen mit erhobenem Haupt und dann Backstage direkt zu denken, oh Gottes Willen. So, aber es gehört dazu.
Aber dass du nicht diesen einen Spruch parat hattest, wo du gerade angefangen hast, fällt es mir ein. Wenn es Ihnen gefallen hat, mein Name ist Nicole Jäger. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, bin ich Harpe Kerkeling oder was auch immer. Diesen einen wenigstens.
Nee, das ist, so funktioniert es nicht. Es ist von außen immer so schön betrachtet, aber so funktioniert es nicht. Und Spontanität, gerade auf der Bühne, hat etwas mit Erfahrung zu tun. Und Erfahrung ist das Einzige, was du nicht, also was du nicht simulieren kannst. Erfahrung, also heute passiert mir das nicht mehr. Mein Repertoire ist groß genug, mein Selbstvertrauen ist groß genug. Ich bin aber auch, habe mir so viele Shows schon gehabt, irgendwie, dass ich die Menge an Menschen auch besser lesen kann und weiß, okay, ihr braucht es so oder anders oder langsamer oder schneller. So, und das war damals aber nicht da. Ich war ein totaler Frischling und man hat mich so quasi ins kalte Wasser geworfen. Es war unglaublich lehrreich. Es war sehr lehrreich. Das ist ja auch so, du lernst ja in meinem Beruf nur durch Fehler und nur live. So, weil ob es in meinem Kopf funktioniert oder nicht, das ist ja das eine. Aber ob es dann auf der Bühne ist, ist ja völlig andere Welt. Das ist ja ein anderer Kontinent. So. Und dann ist es ja auch nicht in jeder Region in Deutschland gleich. Ne? Also das ist spannend.
Ganz zum Schluss vielleicht noch ein Thema, was man erstmal gar nicht so erwarten würde. Aber da geht es nochmal so richtig ans Eingemachte. Und zwar häusliche Gewalt gegen Frauen ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, Da gibt es vielleicht auch nochmal den ein oder anderen Tipp. Es sind mittlerweile, ich glaube, jede dritte Frau oder so ist betroffen davon. Das würde man nicht vermuten. Das ist eine krasse Zahl. Auch du hast psychische Gewalt erlebt. Ich weiß nicht, ob körperliche Gewalt auch, ob auch körperliche Gewalt in einer Beziehung. Psychische Gewalt, wo fängt die an? Das wissen ja viele gar nicht.
Ja, das ist auch ganz schwer auszumachen. Das ist ja gerade bei häuslicher Gewalt, also du hast schon ganz richtig gesagt, eine von drei Frauen ist betroffen. Ja. Und statistisch ist es so, dass so gut wie niemand von uns nicht mindestens einen Menschen kennt, der betroffen ist, auch wenn wir es nicht wissen. Also so groß und verbreitet ist das Problem. Und es beginnt, also häusliche Gewalt beginnt immer mit psychischer Gewalt. Und das ist auch die vorherrschende Gewalt. Das Problem bei psychischer Gewalt ist, dass sie ganz schwer zu fassen ist, ganz schwer zu beschreiben ist. Das ist immer das Phänomen, dass Menschen, die damit noch nie Berührung hatten, dann sowas sagen wie, ja, aber dann trenn dich doch einfach. Mhm. Und du denkst, das ist nicht einfach, aber ich kann dir nicht beschreiben, warum. Und dieses psychische Phänomen, das würde, wenn das zu erklären, würde jetzt sehr, sehr ausufern. Ja. Aber tatsächlich, glaube ich, kann man es hauptsächlich daran festmachen, dass wir sprechen dann von toxischem Narzissmus oder toxischer Gewalt und so. Und das, das schlechte Verhalten deines Partners ist nicht automatisch häusliche Gewalt. Ne? Ja. Also, und auch nicht automatisch toxisch. So, das heißt, wenn dein Partner, egal ob Männlein oder Weiblein, ob er oder sie sich blöd verhält, ist nicht gleich Gewalt. Wenn er oder sie fremd geht, ist das keine Gewalt. Das ist vielleicht ein schlechtes Verhalten, mit Sicherheit, aber das ist keine Gewalt. Psychische Gewalt entsteht dann, wenn du als Opfer quasi feststellst, dass du etwas empfindest deinem Partner gegenüber, was du in deiner Beziehung niemals empfinden solltest, nämlich Angst.
Angst. Und Angst, das falsch zu machen.
Generell Angst. Du solltest Angst. Keine Angst empfinden. Das ist Angst, was falsch zu machen, Angst, das Falsche zu sagen, Angst, das nicht auf die Reihe zu kriegen. Das sollte nie das Gefühl sein. Ich habe auch nicht im Streit. Ich habe mich schon häufig in meinem Leben, ich bin 41 Jahre alt, ich habe schon ein paar Beziehungen geführt. Ich habe mich in diesen Beziehungen gestritten. Noch nie hatte ein Partner Angst vor mir. Und das wird auch niemals passieren. Das ist kein natürliches Gefühl. Das heißt, wenn dein Partner dir das Gefühl gibt, du bist nicht sicher in dieser Beziehung, dann solltest du aufmerken. Wenn du irgendwann feststellst, komisch, ich bin immer an allem schuld, dann solltest du aufmerken. Mhm. Wenn du etwas, das dein Partner am Anfang der Beziehung total toll an dir fand, jetzt plötzlich anfängt, ins Negative zu kehren, solltest du aufmerken. Mhm. Und psychische Gewalt ist immer dann, wenn du feststellst, dass du als Mensch in deiner Partnerschaft nicht mehr als Individuum wahrgenommen wirst. Also wenn du quasi nur dazu da bist, um irgendwelche Dienste zu erledigen, wie auch immer die geartet sein sollten und ansonsten nichts richtig machst und dein Partner immer sagt, du bist schuld an allem, es liegt an dir, wir könnten ja so glücklich sein, aber du bist ja das Problem. Das ist psychische Gewalt und die geht sehr, sehr, sehr tief.
Und es ist schwer, da rauszukommen, hast du auch gerade angedeutet. Wie hast denn du es geschafft, das letzte Mal? Kommunikation mit wem? Mit dem Partner? Reicht alleine?
Nein. Nein. Kommunikation mit dem Partner hilft so gut wie nie. Also das hat man ja schon, wenn man an dem Punkt ist, an dem man feststellt, okay, hier läuft was ganz gewaltig schief. Dann hat man ja schon gesprochen. Das ist ja nicht, du wachst ja nicht morgens auf und dann ist das plötzlich so. Kommunikation mit dem Partner macht das fast immer noch schlimmer. Nee, tatsächlich der Weg aus einer toxischen Gewaltbeziehung führt über Kommunikation, Mitwisserschaften. Und in meinem Fall habe ich angefangen, darüber zu lesen.
Mitwisserschaften.
Und genau, ich habe angefangen, darüber zu lesen und dann festgestellt, oh Gott, ich bin nicht die Einzige und ich bin nicht das Problem. Okay, und das zu wissen hat mir geholfen. Und dann Mitwisserschaften, weil häusliche Gewalt funktioniert deswegen so gut, weil sie hinter geschlossenen Türen stattfindet und weil wir als Gesellschaft an dem Märchen festhalten noch, und ich hoffe, das ändert sich im Laufe der Zeit, dass häusliche Gewalt eine Privatangelegenheit ist. Das heißt, das ist kein gesellschaftliches Problem, es ist ein Privatproblem. Das stimmt aber nicht. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Und wir sagen, was in den Familien passiert, soll da auch bleiben, schützt aber nie die Opfer, sondern nur die Täter. Und es schützt sie nämlich davor, dass es ans Licht kommt, damit aufzuhören. Und in dem Moment, wo du Mitwisser schaffst.
Also Freundinnen zum Beispiel. Oder
du notfalls dem Milchmann. Also wirklich Freundinnen, Eltern, wenn du einen guten Kontakt zu denen hast, Menschen auf der Arbeit, wenn du da einen guten Kontakt hast. Du kannst mit Polizisten sprechen, du kannst mit Krankenschwestern sprechen, mit Ärzten sprechen, mit deinem Friseur.
Einfach mal jemandem sagen.
Ja, oder auch es gibt Foren, melde dich in Foren an. Die können dir auch helfen, die können dir Kontakte liefern. Es gibt Kontakttelefone. Erstmal anfangen darüber zu sprechen, weil ein großes Problem bei häuslicher Gewalt ist das Gefühl von Scham und von Schuld. Und du musst erstmal verstehen, dass du A, nicht schuld bist. Opfer sind niemals schuld. So. Du wirst zu einem Opfer gemacht und irgendwann bist du halt ein Überlebender. So. Ja. Und Scham ist ein völlig falsches Gefühl. So. Ja. Und das hast du, aber das solltest du nicht haben, weil das ist ein Gefühl, das kommt vom Täter. Das gibt er dir. So. Und wenn du anfängst, darüber zu sprechen, dann nimmst du diesem Schreckgespenst, das bei dir im Haus wohnt, einfach diese Riesenmacht, diese Übermacht. Ja. Das hilft schon mal. Und dann ganz langsam durch Mitwisser, ganz langsam den Rückweg antreten und Wege finden aus dieser Beziehung raus und dann auch gehen. Mit dem Wissen, danach wird es besser.
Mitwisser. Das ist ein gutes Wort. Und das war nochmal ein schöner Tipp, glaube ich, für viele, die Ähnliches beobachten oder aber auch selber erfahren. Nicole, es war richtig schön.
Ja, ich
fand's
auch schön.
Toll, dass wir hier zusammengekommen sind in Hamburg, in deiner Perle.
In meiner Perle.
Ja, ja. Was ist dein Fußballverein?
St. Pauli natürlich.
Ah, okay. Dann. Gut.
Natürlich.
Ich bin HSV, aber...
Das kann ja jedem mal passieren,
aber... Danke, dass wir zusammengekommen sind hier. Dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage bis die Tage.
Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
Talk mit Thies.